Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Podcast mit Sommelier Raphael. Wir starten diesmal mit einer spannenden Reihe und zwar mit Sommeliers und Gastgeber der Top-Restaurants in Österreich, Silvio Nicol im Palais Coburg, Obauer und Landhaus Bacher. Heute zu Gast Sommelier und Restaurantleiter Sebastian Gabriel, auch genannt Basti, vom Palais Coburg. Bereit für den Probeschluck? Bevor wir starten, möchte ich mich noch bei diejenigen bedanken, die den Probeschluck-Podcast hören und mit Freunden und Familie teilen. Die letzten Wochen war einiges zu tun, deshalb waren auch die Folgen hier ein wenig unregelmäßiger. Dafür geht es jetzt bis zur Weihnachtspause wieder Vollgas weiter. Viel Spaß mit Basti und mir über Fine Wine. Ja, herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich freue mich endlich wieder, einen richtig coolen Gast da sitzen zu haben. Und heute ein richtig cooles Restaurant, wo ich gestehen muss, dass ich schon da sehr lange nicht mehr war. Und zwar haben wir den Restaurantleiter und Sommelier, den Sebastian Gabriel da von Silvio Nicol im Palais Coburg. Servus, grüß dich.
Hi, servus, grüß dich, Raphael. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du den weiten Weg auf dich gemacht hast, weil es ist ja doch eine gute Stunde, oder? Stunde 15 ist...
Ja, Stunde 15 war ich jetzt unterwegs im Auto, aber das ist eigentlich...
Wahnsinn.
Ja. Vergeht schnell die Zeit.
Genau, wir haben ja nachher noch eine coole Verkostung. Aber heute soll speziell ja mal um ein ganz bestimmtes Thema gehen, was du und ihr vor allem in im Silvio Nicol ja stets, vor allem in der Szene, Thema Fine Wine. Mhm. Finde ich ja ganz ein spannendes Thema, weil es, ja, wie soll man sagen, eigentlich so die Spitze vom Eisberg vom ganzen Weinthema ist. Und ich finde die ganze Branche einfach extrem interessant und cool, ja, also was da abgeht, was man teilweise für Wein eigentlich ausgeben kann und ja, was für exklusive Sachen hast du überhaupt erst gibt, das ist ja verrückt. Aber erzähl mal von dir, was machst du genau im Silvio Nicol und wie bist du dazu gekommen und wie lange bist du schon dort?
Ja, das war eigentlich eine recht spontane Geschichte. Ich hatte damals einen sehr, sehr guten Restaurantleiter in meinem Ausbildungsbetrieb, den Sven Hitzert, der hat lange Zeit im Palais Coburg gearbeitet und ja, kam, um sich beruflich zu verändern, nach Berchtesgaden in meinen Lehrbetrieb. Durch ein bisschen Glück bin ich dann ins Gourmet-Restaurant recht geschwind gekommen, weil ja, er durfte sich einen Lehrling aussuchen zur Unterstützung noch vom Gourmet-Restaurant und anscheinend war ich das damals. Und dann habe ich doch in meiner Ausbildung statt allen Hotelbereichen größtenteils mich nur aufs F&B und aufs Gourmet-Restaurant konzentriert. Und als ich mich nach meiner Lehre beruflich verändern wollte oder auch örtlich verändern wollte, ja, habe ich mit dem Sven damals zufällig wieder geschrieben bzw. telefoniert, weil wir immer bis heute noch in stetigem Kontakt sind. Und ja, die Frage von ihm war eigentlich: Wo willst du hin oder was willst du machen, Basti, oder was ist dein nächster Schritt? Und ich war mir bis dahin noch nicht so schlüssig. Ich wollte eigentlich nach London, New York, irgendwo weit raus in die Welt. Mhm. Da ich aber noch nichts Spezielles ins Auge fassen konnte oder mich auf nichts fokussieren konnte in dem Moment oder mir nicht klar war, wo genau ich hin will, hat er gesagt, hast du schon mal über Wien nachgedacht? Und dann habe ich gesagt, boah, eigentlich, nein, gar nicht. Naja, käme das für dich in Frage oder wäre das auch eine Option? Und so kam das Gespräch eigentlich ins Rollen, dann kam eins zum anderen und irgendwann saß ich mal spontan ganz leger auf der Terrasse im Restaurant zu Mittag und habe einen Besuch in Wien. Und dann ging eins zum anderen und dann ging es eigentlich recht flott, dass ich eigentlich dann fürs Palais Coburg unterschrieben habe. Das war damals im September 2018, wo ich da gestartet habe.
Wahnsinnig lang.
Und das ist eigentlich wahnsinnig lang her, ja. Das ist über 6 Jahre. Boah. Und ja, ich bin dorthin gewechselt, habe gesagt, ich mache ein Jahr, bis wir dann das Richtige für mich in London oder New York und sonstigem finden. Und der Sven hat gesagt, ich unterstütze dich da. Und dann habe ich im Palais Coburg gestartet und war das erste Mal in dem Weinkeller gestanden damals, als ich eine Kellerführung bekommen habe. Da war ich noch Commis de Rang, also da habe ich noch gar nichts mit Restaurantleitung und Sommelierie zu tun gehabt. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe mich einmal umgeschaut und jetzt bin ich nach über 6 Jahren immer noch da, weil ja, der Weinkeller ist ja unergründlich. Also man kann immer mehr entdecken und auch immer mehr kosten und man merkt irgendwie jeden Tag, dass man nicht am Ziel ist, sein Repertoire weiter auszubauen.
Ja, absolut. Und ich weiß es ja, dass man in solchen Betrieben einfach so viel lernen kann, jeden Tag sehen kann, vielleicht auch jeden Tag verkosten kann sogar.
Definitiv, ja.
Und das Spannende ist, also es lässt einem ja, wenn man wirklich in die Sommelerie so verliebt ist, lässt einem ja nicht mehr los, das ganze Thema. Und da,
ja.
Also ich finde es so spannend. Deswegen 6 Jahre, sagst du jetzt, sind lang, aber ich glaube auch relativ kurz wieder in der Zeit oder schnell vergangen.
Ja, ja, die Zeit vergeht rasend schnell, weil irgendwie eins zum anderen kommt. Es wächst, also unser Team ist Gott sei Dank größtenteils sehr beständig. Die meisten sind immer sehr lange da. Das war auch früher schon so, als ich noch nicht die Restaurantleitung hatte. Und das Team ist sehr klein, aber sehr eng verbunden. Und das, wie soll ich sagen, die Zeit vergeht unheimlich schnell, weil es mega viel Spaß macht gemeinsam. Genauso aber auch jeden Tag, wie du sagst, unheimlich viel zu kosten gibt. Also was ganz viele oftmals vergessen, die wollen irgendwo gleich die große Chefsommelier-Position und Sonstiges. Das habe ich in Parley-Coburg ja weiß Gott nicht. Also ich habe ja noch einen Head-Sommelier über mir, der für den ganzen Weinkeller eigentlich zuständig ist. Also wenn man so sieht, bin ich eigentlich im Parley-Coburg Working Sommelier. Also ich bin Restaurantleiter und Sommelier im Gourmet-Restaurant und Verkauf. Viel Flaschen, mach viel Empfehlungen, hilf auch bei Verkostungen aus, aber prinzipiell für einen Einkauf an sich zuständig bin ich jetzt natürlich gar nicht. Das ist aber gar nicht so schlimm, sage ich mal, weil man hat als Sommelier dort halt ein Schlaraffenland. Also man hat jeden Tag was Cooles zu verkosten und auch da muss man aufpassen, also wir reden nicht jeden Tag über Fine Wine, man muss immer auch in so einem Haus aufpassen, dass man die Haftung zum Boden nicht verliert. Weil man kriegt natürlich sehr viel exorbitante Weine ins Glas, wo sich andere Sommeliers ihr Leben lang vielleicht danach die Finger schlecken würden und nicht einmal ins Glas bekommen haben. Und ich bin nicht mal 30 und durfte Sachen im Glas haben. Da träumen andere davon noch ihr Leben lang. Und dass das ein Privileg ist und da nicht zu arrogant zu werden oder nicht abzuheben, das ist, glaube ich, auch immer eine schmale Gratwanderung, wo man auch sich immer sehr bewusst sein sollte, wenn man in so einem Haus arbeitet mit solchen Möglichkeiten.
Ja, das kann ich nur unterstreichen, wobei ich jetzt sagen muss, dass du überhaupt nicht so wirkst, also das darf ich mal von meiner Seite sagen.
Dankeschön.
Und ich habe das richtig cool gefunden, wo wir telefoniert haben und gesagt haben, hey, was für ein Thema könnten wir überhaupt an dem Podcast anschneiden? Und dann, ich meine, gibt es ein Thema, was eigentlich besser zu euch passt als wie Thema Fine Wine. Vom Wein jetzt da speziell her, es gibt ja selten so Weinkarten in der Dimension, vor allem in dem Fine Wine-Bereich. Und dann hast du noch gesagt, ja, du hast gestern ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber gestern ja Romani Conti erst verkauft und das hat einfach so cool gepasst. Und dann haben wir gedacht, hey, wir müssen einfach das Thema anschneiden. Aber ich glaube, für die Leute da draußen wäre es zuerst so sehr interessant, was du denkst, was ist für dich Fine Wine? Also wo fängt für dich Fine Wine an? Kann man das überhaupt eingrenzen? Was ist für dich Fine Wine?
Ja, ich glaube, das einzugrenzen ist super schwierig. Ich werde es mal bestmöglichst versuchen. Aber Fine Wine an sich, welche Weine oder welche Weinregionen gehören zu Fine Wine oder ab welchem Preis sieht man das Ganze im Fine Wine Segment? Ich würde selbst behaupten, ehrlich gesagt, dass man schon ab 200 Euro auf der Weinkarte dass wir da über das Thema Fine Wine reden können und das nach oben hinaus halt natürlich gar keine Grenzen hat. Genauso ist aber auch Fine Wine. Fine Wine hängt für mich immer gleichzeitig mit Qualität zusammen. Also alle Weine der Fine Wine Szene sind natürlich sehr rar und sehr teuer und trotzdem auch von der Qualität immer top, wobei man hier auch, sage ich, vorsichtig sein muss, weil beim Fine Wine ist es natürlich irgendwann super schwierig, Preis und Qualität in eine Relation zu setzen.
Ja.
Also wir machen nicht nur Verkostungen im Palais Coburg und wir haben nicht nur das ganz normale Mittags- und Abendsgeschäft, sondern wir machen auch viele, viele Kellerführungen und da haben wir Gäste dabei von bis, also wir haben Weinfreaks über Sommeliers aus der eigenen Branche, über Hausgäste vom Palais, die sagen, die wollen das einfach mal sehen, weil sie gelesen haben, wie berühmt der Weinkeller ist. Also wir haben Menschen, die haben extrem viel mit dem Thema Wein zu tun und sind sehr versiert. Wir haben Menschen, die haben jetzt auf gut Deutsch gesagt, sage ich mal, keinen Dunst von Wein. Sie interessieren sich aber für den Weinkeller als zum Anschauen, für die Führung oder trinken auch einfach nur gern Wein, wollen sich aber nicht tiefer damit beschäftigen.
Mhm.
Und was, egal aus welcher Art von Gruppierung immer bei den Kellerführungen als Frage zustande kommt, ist eigentlich, der Wein für 400 Euro, ist der jetzt so viel besser wie der für 200 oder für 100 Euro auf der Weinkarte? Und das ist was, wo man auch sich immer ganz bewusst sein muss, Fine Wine, ab welchem Preis fängt's an? Ich glaube, es ist alles, wenn es in ein hochpreisiges Segment geht, eben auf der Weinkarte ab 200 Euro, ab da fängt es an. Genauso die Rarität aber auch, wie rar sind diese Weine, wie vergriffen sind sie am Markt, wie einfach oder wie schwierig komme ich da dran? Und dass bei Fine Wine ab einem gewissen Preis jetzt der Preis nicht mehr direkt was über die Qualität aussagt, dass der Wein sehr gut sein muss. Da bin ich mir bewusst in meiner Meinung, aber dass der Preis eben viele, viele verschiedene Einflussfaktoren hat, wie Angebot und Nachfrage, wie viele Flaschen sind da noch verfügbar im Markt, wie alt ist der Wein schon, wo wurde er gelagert, wie wurde er gelagert, wie oft hat er den Standort gewechselt. Das sind auch alles Aspekte, sage ich mal, die wichtig zu betrachten sind.
Ja, hast du sehr gut schon umschnitten, weil das Thema mit Preis und was bekomme ich dafür, das wollte ich dann später noch anschneiden. Aber es ist urschwierig, so wirklich klar zu definieren, was jetzt Fine Wine ist und was nicht. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie offizielle Beschreibung? Das wäre schon interessant. Also wenn Sie das wisst oder gute Beschreibung für den Fine Wine offiziell irgendwie kennst, dann schreibt es gerne. Aber es ist wirklich schwierig, auch bei der Flaschenauswahl jetzt da für den Probeschluck. Mhm. So, was nimmt man mit? Was ist jetzt Fine Wine? Du weißt, ich bin normalerweise auch mag Prädikatsweine sehr, sehr gern.
Ja.
Was ist jetzt Fine Wine, was nicht? Wobei ich glaube, man kann außerhalb vom Preis vielleicht sogar gute Definition von Feinwein bringen, wenn man sagt, okay, ist alle Weinfreaks, 80% davon oder gute Anzahl davon kennt diesen Wein, weil das Prestigewein ist oder weil der irgendwie einen Namen hat, wie, keine Ahnung, Romani Conti, dann ist er egal, wie der Preis ist, wenn den so viele kennen. Ja.
Ja.
Kann man vielleicht auch schon von Feinwein sprechen, auch wenn es im Restaurant, kommt es wieder mit, du hast gesagt, die 200, gell, im Restaurant, kommt es wieder darauf an, wo, in welchem Restaurant, aber ich glaube, dass irgendeine Kombination vielleicht sogar ist aus Preis und Rarität und vielleicht sogar Bekanntheit, oder? Kann man das so?
Definitiv, also es ist sicherlich ein Gesamtpaket daraus, das würde ich so unterschreiben, aber
ja.
Wie schon gesagt, glaube ich, das festzunageln oder wirklich eine komplette Definition jetzt schwierig, schwarz auf weiß niederzuschreiben, ist, glaube ich, ganz schwierig oder beziehungsweise wurde meines Erachtens oder meines Wissens noch nicht gemacht, deswegen könnte ich das ehrlich nicht sagen und ich glaube auch, dass jeder eben die persönliche Grenze bei Fine Wine, was gehört noch dazu und was nicht, die ist natürlich auch noch mal ein bisschen schwammig, sage ich mal. Also kann man noch verschieben, weil es natürlich auch einfach keine klare Definition meines Wissens gibt.
Ja, und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, habe ich den Begriff so vor dem Gast noch nie verwendet. Also vielleicht irgendwie so, wenn man irgendwie mit Kollegen über irgendein gewisses Thema philosophiert, aber ich glaube so wirklich zu einem bestimmten Wein bei der Präsentation sagen, ja, das ist jetzt ein Fine Wine. Ich glaube, macht mir sowieso nicht. Das ist vielleicht die Definition ja gar nicht so wichtig.
Nein, hätte ich glaube ich, auch noch nicht. Nein, noch nicht verwendet.
Ja. Du, was mich interessieren wird, wie oft hast du schon generell, jetzt nicht unbedingt da, wo du jetzt bist, aber generell schon die Frage gehört oder so die von einem Gast generell gehört, so bringt es mir den teuersten Wein aus der Karte. Das, hast du das so schon mal wirklich gehört in einem Restaurant oder in einem Hotel oder?
Dass ich den teuersten Wein bringen soll?
Ja, ja.
Ehrlich gesagt, ja, im Ausbildungsbetrieb war das mal der Fall. Das jetzt eigentlich gar nicht so der Hotspot für Wein ist. Die haben eine brave Weinkarte. Ich habe es jetzt länger nicht mehr gesehen. Also man findet was, aber es ist jetzt nicht irgendwie der Hotspot gewesen für Weinfreaks. Dass es in Pali Kuburg vorkommen ist, da kam es definitiv noch nicht vor, leider.
Was wäre das?
wär ich sofort dabei. Das wäre zurzeit eine 6 Liter Romani Conti 2004. Wobei ich dazu auch immer zu Gästen bei der Kellerführung sage, die zeigen wir natürlich her als teuerste Flasche, weil das ist ein Highlight. Das sind damals 18 gefüllt worden im 6 Liter Format. Und die kostet auf der Karte im Moment 320.000 Euro, wenn ich es ganz exakt im Kopf habe. Wie ich angefangen habe, waren es 220.000.
Monatsgehalt.
Ja, quasi. ganz früher, wie ich angefangen habe, habe ich noch gesagt, da kriegt man für den Preis, würde ich persönlich mir lieber ein kleines Haus kaufen oder eine Wohnung. Mittlerweile reicht es dafür heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr.
Leider.
Das wäre die teuerste Flasche. Die teuerste Kleinflasche auf der Karte sind 29er und 34er Contis. Die liegen bei ca. 40.000 Euro. Einen ganz genauen Preis müsste ich auch nochmal nachschauen. Aber dass es da vorkam, leider noch nicht, weil ich wäre natürlich liebend gerne dabei, wenn die teuerste Flasche Wein aus dem Weinkeller geordert und bestellt wird, aber nein, hatte ich noch nicht.
Ja, spannend, weil ich habe mir das schon so oft gedacht, ich habe das noch nie gehabt, die Frage.
Ja.
Und es gibt doch irgendwie Bekannte, die immer sagen, hey, wie oft hast du das? Oder es gibt doch sicher Leute, die das so machen. Und ich habe das schon öfters gehört, dass es gibt, aber bei mir selber war es noch nicht. Und wie du sagst, ich wäre da gern dabei gewesen.
Ja.
Weil oftmals ist ja die teuerste Flasche nicht unbedingt eine kleine Flasche. Und deswegen ist vermutlich dann die teuerste noch nie bestellt, weil wer bestellt 6 Liter Romani Conti? Ich meine, das ist schon sehr, sehr selten. Ich glaube, die teuerste kleine Flasche, das ist schon öfters vorgekommen bei mir, aber so Großflasche, dann das ist schon nochmal besonderer. Ja.
Ja, es ist auch, ich glaube, es kommt auch immer aufs Etablissement an. Also es ist was hast du für Atmosphäre in dem Restaurant oder in dem Haus? Es gibt ja auch die gewissen Promi-Hotspots oder ich meine, wie ich vor über 6 Jahren nach Wien gezogen habe, habe ich quasi das Wort Proleten studieren dürfen, weil das ist ja doch in Wien auch aktuell beim Klientel. Ich glaube, da kommt es dann auch immer auf den Laden an und dafür sind wir vielleicht nicht das Restaurant oder auch nicht das Haus, das sich so geben würde. Ja, das Klientel passt sich auch ein bisschen, glaube ich, ans Haus an. Und aber tatsächlich lustige Beigeschichte zu dem Ganzen. Kurz vor meiner Zeit, wie ich dort angefangen habe, ging die teuerste Flasche Wein im Keller. Das war damals eine 6 Liter Latour 1961.
Mhm.
War auf der Karte für 160.000 Euro. Und das war auch nicht vorbestellt, sondern es war eine spontane Aktion, als eine Gruppe von Gästen exklusiv im Wintergarten zum Lunch saß, in der Clementine, in unserem All-Day-Dining-Restaurant. Und das war auch quasi aus dem Nichts, war auf einmal die teuerste Flasche Wein bestellt. Wurde aber auch bestellt, es wurde gefragt, was die teuerste Flasche ist. Und dann ging es noch ein bisschen in die Diskussion, also es wurde nicht gleich gesagt, wir wollen die teuerste Flasche Wein.
Okay. Ja, spannend. Aber du hast ja schon angesprochen das Thema Feinwein, Preis. Und das ist nämlich wirklich eine Frage, die ich sehr, sehr oft schon bekommen habe. Ob welchen Preis ich persönlich finde, dass einfach das Thema Qualität gar nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern einfach, wie du schon gesagt hast, Angebot, Nachfrage, Marketing, Rarität, whatever. Bei welchem Preispunkt man das irgendwie argumentieren kann. Ist es wirklich auch der Preispunkt, wo du sagst, hey, Feinwein fängt bei dich da jetzt im Restaurant 200 Euro an, kann man da schon über solche Themen diskutieren, dass Qualität jetzt nicht unbedingt große Sprünge macht? Schwierig, oder? Weil es kommt natürlich schon auch wieder darauf an, ich meine, was ist Qualität? Ja, das ist ja generell schon mal eine schwierige Definition.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man irgendwie sagt, gerechtfertigt, ist vielleicht irgendwie eine andere Definition. Weil wenn ich jetzt irgendwie sage, weiß nicht, das Fass, das ist in einem 10.000 Liter Fass und das Holz dafür alleine ist ja schon 15 Jahre da was draußen gelegen,
ja,
und dann nochmal 10 Jahre vielleicht sogar im Fass gereift, oder da gibt's ja ganze Special-Geschichten. Das sind natürlich Kosten, die entstehen, die dann natürlich gedeckt werden müssen, aber ich glaube, generell ist es einfach schwierig, da irgendwie so den Punkt zum sagen, ab wo.
Ich glaube, wie du sagst, es ist super schwierig, den Punkt festzumachen, weil du hast was super Interessantes gesagt, wenn man auf das Thema Produktion geht. Also wenn ich über Lagerung rede, wenn ich über Fasslagerung, ist automatisch teurer als den Wein im Stahltank zu lagern. Je länger ich ihn lager, umso kostenintensiver wird's, weil die Lagerung kostet mich eben auch Zeit, Arbeitskraft und somit auch Geld.
Verdunstung.
Genau, ja, richtig. Ja, ja. Und die Frage ist dann eben auch, das muss ja schon mal bezahlt werden, aber auch ein Wein, den ich jetzt, nehmen wir mal an, ich würde einen Wein 3 Jahre im Holzfass liegen lassen, nimm das beste Holz dafür und reife noch ein paar Jahre weiter am Weingut, das nimmt mal Platz weg und ich muss noch ein paar Mal umräumen. Ich berechne und kalkuliere die ganzen Arbeitskosten und Arbeitsaufwand, hab dann ab Hof einen Wein, der kostet mich 80 Euro. Naja, es könnte aber ja immer noch sein, dass der Winzer trotzdem einen schlechten Wein macht. Ist der Preis dann gerechtfertigt? Also das ist ja dann auch nochmal eine Sache, dass natürlich der Preis auch irgendwo die Produktionskosten decken muss, ein gewisser Gewinn mit einkalkuliert werden muss. Das ist aber für mich am Ende vom Tag ja auch immer noch keine Garantie, dass der Wein qualitativ gut ist und qualitativ hochwertig.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, es ist auf der einen Seite schon so, dass man irgendwie von gewissen Qualitätssprüngen zwar allgemein sprechen kann, dass wenn man sagt, im Einkauf, ja, von 10 bis 20, 30 Euro in der Spanne ist wahrscheinlich der größte Qualitätssprung. Und dann kann schon sein, dass irgendwie immer der Sprung weniger wird, von 30 auf 100,
ja,
wahrscheinlich weniger als wie dann von 100 auf 1000, keine Ahnung. Aber da ist schon mal schwierig, was jeder unter Qualität halt versteht. Ne? Das haben wir schon mal in einem anderen Podcast besprochen. Aber wenn man jetzt irgendwie die allgemeine Qualitätsbezeichnung, Komplexität, Eleganz, so die ganzen Begriffe irgendwie reinpackt, dann glaube ich, kann man schon von solchen Sprüngen sprechen vom Preis, oder?
Definitiv, ja. Und ich glaube, die Sprünge hast du auch ganz gut beschrieben. Und ich glaube, je höher du im Preissegment gehst, umso dünner werden diese Sprünge. Also umso je teurer der Wein im Einkauf wird, umso wichtiger werden Einflussfaktoren wie eben Angebot, Nachfrage, Exklusivität, wie einfach ist es, den zu kriegen, kriege ich den ohne eine Zuteilung. Also ich glaube, ja, je teurer der Wein im Einkauf wird, umso geringer werden die Qualitätssprünge und auch irgendwann natürlich ist es auch vorbei, aber diese Das ist eine schwierige Frage, die kommt immer wieder. Das ist witzig. Gerade wenn man in dem Bereich arbeitet, also egal ob jetzt hier in dem Podcast oder egal ob von Gästen oder auch, ich habe daheim aus der Südpfalz, wo ich herkomme, immer noch einen sehr aktiven Freundeskreis. Ich habe mit sehr vielen Freunden von der Kindheit und von der Schule bis heute Kontakt und wir kommen aus einer Weinregion aus der Pfalz und auch dort trinken viele gerne Wein, aber keiner meiner Freunde, sage ich mal, ist jetzt so weinverrückt wie ich. Da kommt auch immer wieder die Frage auf, eben, da geht es immer wieder um Preis und wie viel darf es kosten und wieso ist der Wein jetzt so viel teurer. Und ich kann aber bis heute, könnte ich dir keine glasklare Aussage geben. Also die Aussagen sind und werden, glaube ich, immer schwammig bleiben. Also
ja, aber macht es nicht ein bisschen aus, so dass es gibt halt einfach keine Definition für das. Ab wann, wie viel Qualität ist es jetzt und wie teuer darf es dann sein dafür? Also ich glaube, das dieses Mysteriöses ein bisschen in dem und dem. Es macht schon, glaube ich, ein bisschen interessant auch.
Das macht ja auch irgendwie ein bisschen die Romantik am Wein aus, finde ich, dass du halt so viel Philosophie, Spielraum hast, dass du dich so mit so viel damit beschäftigen kannst und so viel reininterpretieren kannst, wo man sicherlich auch mal einen Blödsinn reininterpretiert. Also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder aber das finde ich, diese Vielfalt einfach und ja, diese offene Weinwelt, dass es nie ein Ende gibt, das macht das Ganze auch so charmant, finde ich, und so schön.
Ja, absolut. Du, wir haben ja auch zwei Flaschen da am Tisch stehen und ja. Dazu habe ich auch noch eine Frage, aber ich glaube, hast du irgendwas, was Leichteres, was Kräftigeres mit, nur damit wir wissen, was wir vielleicht
zuerst doch, geht schon in die kräftigere Richtung, okay. Also ist nicht zu leicht.
Okay, nein, ich bin nämlich auch sehr kräftig unterwegs, deswegen, ja, ganz egal, vielleicht willst du starten, soll ich starten?
Ganz gleich, ich mache mal nebenher auf.
Okay, passt. Ja, dann fangen wir einfach mal direkt so nebenbei mit so einer Frage an. Ich finde es total spannend, das Thema Fine Wine blind verkosten oder offen einfach mit der Etikette verkosten. Also ich finde das Thema einfach so witzig, weil auf der einen Seite finde ich spannend, wenn man so wie wir jetzt eben die Feinweine da blind verkostet und dann schaut, schmeckt's oder schmeckt's nicht und wie wird man die Qualität einordnen, egal wie das Etikett jetzt ist, ja. Aber auf der anderen Seite finde ich, haben so Etiketten ja so ein bisschen so Magie und du gehst halt ganz anders in das rein. Und ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel ja in einem Restaurant sitze und dann wirklich einmal Romani Conti trinke und dann würde ich das blind verkosten, ich glaube, dann wäre ich sehr enttäuscht. Und ich bin da sehr zwiegespalten bei dem Thema.
Ja, ich kann voll und ganz nachvollziehen, was du meinst. Wo fange ich denn an? Also sagen wir mal, beispielsweise ein Beispiel gerade erst neulich von der Arbeit. Mir hat mein Chef Sommelier, ich bin runtergekommen ins Büro, er hat gerade einen Wein gehabt, ein Probeglas bei sich. Wir wollten was besprechen, zwecks Weinbegleitung und künftigen Gruppenanfragen und Co. Und dann hat er ein Glas dastehen und hat gesagt, ah, schau, kannst gleich verkosten. Und dann, wie jeder halt natürlich die erste Frage, ja, was ist denn das? Und ja, verkost's mal, sprechen wir gleich danach drüber. Und wir verkosten eigentlich so, wenn wir Proben bekommen oder wenn ich ihm was zeigen will oder ihm einen Wein vorstellen will, dann machen wir das nie offen. Ja. Also wir gehen grundsätzlich an die ganze Sache blind ran oder geben es auch den anderen die Weine blind. Oder beispielsweise, wenn ich jetzt einen Romani Conti verkauft habe oder wenn er bestellt wurde oder Bordeaux, Alt, Lafite, Latour, Mouton und sonstige alle Namen im Fine-Wine-Bereich. Wenn ich das dann den Kollegen gebe oder wenn sie kommen und sie wissen noch nicht, dass ich das verkauft habe, dann gebe ich sie ihnen meistens auch einfach immer in die Hand blind, weil wir dann ohne Wertung für das Etikett oder ohne voreingenommen zu sein, gehen wir an die Weine ran. Und das ist halt für uns beruflich natürlich extrem wichtig, weil wir können die Weine ganz neutral bewerten. Ich sage auf Kellerführungen oft und jetzt werden mich wahrscheinlich andere Sommeliers dafür, wenn sie das irgendwann hören, prügeln, aber ich habe das letztens wieder bei einer Kellerführung gehabt. Wenn es eben um die Qualität geht und um den Preis, dann ist der Preis gerechtfertigt. Wir haben so viele schöne Chateau Petrus im Keller liegen und dann kommt oft die Frage, ist das wirklich so gut? Ist ein Petrus wirklich so gut? Ganz ehrlich gesagt war Petrus der Wein, der mich am öftesten in der Blindverkostung enttäuscht hat in dem Haus. Nicht, dass der Wein schlecht ist, also bitte verstehe mich nicht falsch.
Und zu dem Preis meinst
aber du? Aber wenn du es dann blind kriegst, also ja, kamen halt schon Aussagen, super schön gereifter Bordeaux, hat jetzt ein tolles Trinkfenster, wenn das 150 Euro auf der Karte kostet, wäre das mega cool, 200 Euro würde ich dafür auch zahlen, 250 ab 300, wäre es schwierig, also so sind dann immer ein bisschen die Diskussionen. Und dann auf einmal wird's Etikett enthüllt und dann heißt es, das ist Petrus und egal jetzt vom Jahrgang abgesehen, aber wo dann da sitzt und denkst da, ouch, Und das kostet dann auf der Karte 3.000-4.000 Euro. Aber ja, da wieder rückblickend ist zu sagen, wo steht der Preis noch in Relation? Und deswegen ist es super interessant. Wir gehen an alle Weine eigentlich blind ran. Und mein Chef-Sommelier ist auch meistens der, der dann fragt, dann hast du es verkostet. Und dann sagt er, ja, was dürft's kosten auf der Karte? Ja, und das jetzt neulich war 17er Montelie von Pierre Boisson. Mhm. Da habe ich gesagt, cooler Wein, macht Spaß, ist jetzt nicht mega komplex. Und ich meine, Pierre Boisson ist ein Haus, was glaube ich jedem bekannt ist in der Fine Wine Szene. Die Weißen sowieso, aber ja, wie gesagt, war rot. Und der Wein, habe ich gesagt, ja, wenn 70, 80 Euro kostet, bin ich super happy. Wenn es 100 kostet, würde ich mir es definitiv kein zweites Mal bestellen und über 100 auf der Weinkarte wird es wehtun. Und dann hat er gesagt, ja, das ist Montelie von Pierre Boisson, 17, kostet bei uns 170 auf der Weinkarte. Autsch. Also da wiederum würde ich mir für das Geld jetzt nicht den Wein bestellen. Wäre auch wieder so ein Beispiel. Also wir versuchen da halt immer blind ranzugehen und da halt, ja, uns blind festzulegen, was wäre für uns ein gerechtfertigter Preis, wo sehen wir die Qualität, wieso, weshalb, warum sehen wir das, was sind für jeden Indikatoren für Qualität, ist da natürlich auch wieder eine wichtige Frage und ja.
Es ist ganz ein schwieriges Thema, aber echt eine coole Geschichte, weil das zeigt einfach auch auf der einen Seite natürlich, wie man ja das Ganze so ein bisschen Preis, Qualität, Geschmack so ein bisschen rechtfertigen kann. Und auf der anderen Seite finde ich es auch total spannend, dass diese unterschiedlich, also einfach die Geschmäcker einfach oder was jeder für Qualität befindet, auch teilweise so unter Sommeliers so unterschiedlich sein kann, dass du, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwann anderen fragst, der wahrscheinlich nicht komplett was anderes sagt, das glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber zumindest vielleicht sogar sagen wir, okay, 170 würde jetzt irgendwie nur zahlen. Und das finde ich so spannend, weil ja doch wir Sommeliers ein bisschen alle unterschiedlich sind
ja.
Und dann wieder anders das Ganze argumentieren. Ja.
Ja, wie du sagst, schwieriges Thema, weil es jeder anders argumentiert, weil natürlich irgendwo auch ein bisschen der private Geschmack einfließt. Also das sage ich auch immer wieder, da kann jeder und es gibt so viel gute, tolle Sommeliers in unserer Branche, die auch so viel Wichtiges für die Branche machen und da könnte man wirklich etliche aufzählen. Aber sind wir mal ehrlich, irgendwo der perfekte Sommelier, wenn du jetzt die Weinkarte schreiben willst, natürlich versuchst du eine super Weinkarte zu schreiben, wo viele Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen. Aber irgendwo berücksichtigt doch jeder Sommelier sicherlich auch seinen eigenen Geschmack. Also viele gibt's, die geben das zu, dass sie das einfach gern trinken und gern haben und deswegen kaufen es mehr. Viele sagen dann oder behaupten dann, na und ich schreibe die Weinkarte nur für die Gäste, aber ich glaube, wenn man irgendwie die Sommeliers kennt und kennt ihren Geschmack, dann kann man irgendwo immer ein bisschen rauslesen, das mögen sie sehr, weil halt der eine Sommelier das eine viel mehr mag und der andere das andere und
klar ist das so, da gibt's ganz viele Studien sogar dazu.
Ja.
Ja, also ganz, vielleicht sogar unterbewusst. Also es muss ja gar nicht so sein, dass er jetzt sagt, okay, ich mag jetzt keinen kalifornischen Chardonnay, dass er dann sagt, nein, den gibt's bei mir jetzt nicht auf der Karte, aber vielleicht gibt's den dann nur einmal statt fünf wie von einer anderen Region.
Genau.
Das wird sicher so sein, also das unterschwellige Unterbewusstsein, ja, sicher. Sehr zum Wohl auf jeden Fall mal. Bin gespannt.
Ja, ich habe lange überlegt, was ich heute mitnehme und was ich irgendwie natürlich auch zum Thema passend haben wollte. Was sage ich jetzt, um mich am besten nicht zu viel zu beeinflussen auch? Das will ich ja jetzt auch nicht. Ich will da auch nicht dich irgendwo weder in die falsche noch in die richtige Richtung lenken, sondern dich natürlich den Wein für dich.
Ja.
Erörtern lassen, aber Ja, ich habe mich vielleicht ein, zweimal umentschieden. Also ich war auch zwischendurch kurz mal bei Sprudel und dann entsprechend bei Champagne, weil das, glaube ich, fittet das Thema am besten. Aber ja, am Ende wurde es was ganz anderes, wie was ich erst mitnehmen wollte, aber auch mit einem gewissen Bezugspunkt.
Okay. Dazu. Also es ist auf jeden Fall mal weiß, für die, die was nicht sehen.
Das genau. Ist, glaube ich, sogar korrekt. Ja. So gut käme ich nicht mit Wein aus, aber...
Ja. Ja, ich finde es in der Nase auf jeden Fall schon mal butterig, cremig. Dennoch, wie du gesagt hast, ist schon kräftiger, also ist schon viel Substanz da. Zeigt sich in der Nase definitiv, ist schon präsent auf jeden Fall.
Ich finde da aber auch eine super klare Säurestruktur, die so ein bisschen diese deswegen habe ich gesagt, es ist schon kräftig, aber es ist nicht fett oder üppig oder plump, finde ich. Also ich finde es hat Druck, es hat Kraft, aber es ist es hat eine wunderschöne Balance, was wiederum durch die Säure kommt, durch eine super schöne Salzigkeit.
Voll. Also wirklich aber eine knackige Säure. Mhm. Also muss man schon sagen.
Auch lustig, weil...
Ja, auf jeden Fall Holz. Also
ja.
Ist wahrscheinlich definitiv nicht, weil sonst hätte ich es geschmacklich erkannt, weil du die Abdeckung da vom Wein ist von Ebenau, aber das denke ich jetzt persönlich nicht. Aber na, also für mich hat das schon einen burgundischen Stil, so vom Ansatz. Vielleicht auch, kann sein Richtung von der Machart vielleicht sogar auch. Wobei ist ein, finde ich persönlich, ja, kann sein, dass einfach ein sehr kühles Jahr war oder generell die ja, Rebsorte einfach sehr frisch ist, aber kühleres Gebiet auf jeden Fall. Also kühleres Gebiet als wie jetzt die klassischen, also es ist jetzt nicht Südfrankreich, es ist jetzt nicht irgendwie Italien und Spanien.
Ja, das ist korrekt, ja.
Und boah, Rebsortentechnik, also es kann, ich würde es einordnen, entweder ist das irgendwie warte, man muss erst rebsortentechnisch schauen. Nein, es hat schon so einen burgundischen, also einen Stil von der Rebsorte her. Das heißt, die wird schon in die Richtung Chardonnay, Weißburgunder, so in die Richtung gehen. Und es ist für mich schon burgundisch, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt Burgund. Also wenn, dann vielleicht eher so Stil nördlicher, also oder kühleres Gebiet vielleicht sogar. Ich kann mir tatsächlich auch sehr gut Deutschland vorstellen. Mhm. Österreich, nur ganz vereinzelt gibt es Betriebe, die so burgundisch machen. Wobei das wär, mit der Säure wenig schwierig.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wer wäre es für dich, wenn es Österreich wäre? Also Österreich ist es nicht. Weil zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, wenn wir über burgundische Rebsorten reden, wenn wir über Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder reden, kriege ich ganz oft im Restaurant die Frage, internationale Gäste, die super gern Burgund trinken und wollen auch mal Österreich trinken. Und dann sagen sie immer, ja, ist der also viele kennen sich ein bisschen aus mit Österreich und Wein, es kommen aber auch viele Amerikaner und Co., die sagen, ah, Österreich macht sogar Wein. Ja, Österreich macht sogar Wein. Und dann ist die Frage, ist der Wein gut? Ja, der Wein ist auch gut aus Österreich, natürlich.
Ja,
sie trinken gern Burgund. Ob es da auch Chardonnay gibt? Ja, es gibt auch Chardonnay in Österreich. Und da zum Beispiel mache ich aber immer auch für mich fest, dass es nicht so, oder dass die meisten nicht so burgundisch sind, sondern deutlich cremiger, sage ich mal, deutlich kräftiger, ein bisschen opulenter, weniger Säure.
Mehr Holzeinsatz.
Ja. Anderer Holzeinsatz auch, glaube ich, wo ich es oftmals eine ganz klare Linie ziehe. Bis auf natürlich auch wenige Betrieben, wo es Ausnahmen gibt, die super burgundisch arbeiten und auch uns immer wieder in Blind Tastings, sage ich mal, austricksen im Sinne von, also wo wir side by side Frankreich und einen Österreicher probieren und stecken es mit ins Burgund.
Na, also ich glaube, Österreich da nur ganz vereinzelt, die wirklich generell so einen frischen Stil, aber trotzdem im Holzfass, die das können und machen. Aber wie gesagt, ich glaube, mit der Säure, mit der Frische, also es ist für mich schon burgundisch, aber es ist glaube ich nicht typisch Burgund. Also
war es von der Herkunft eigentlich eh schon ziemlich nah dran. Also du hast gesagt, eine kühle Region, es ist eigentlich in diesem Land die wärmste Region, weil es die einzige Region ist, die wärmer eingestuft ist als der Rest, aber es ist ein kühles Land. Und
dann ist Deutschland Baden.
Ja, korrekt. Ja. wie du sagst.
Aber Rebsorte kann ich, ist es Chardonnay?
Mehrheitlich. Ich glaube, er hat auch einen kleinen Teil Weißburgunder drin.
Okay.
Beziehungsweise bin mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt den Wein auch selbst länger nicht mehr gehabt und habe schon diverse Jahrgänge verkostet, jung sowie auch gereift. Und das Weingut hat einen nicht extrem Stilumbruch. Ich würde sagen, der Holzeinsatz hat sich deutlich verändert und ein bisschen die Machart. Also es geht weniger von dem deutlich holzbetonten Stil weg, der auch nicht schlecht war, wenn man über die reifen Weine redet von seinem Vater. Das sind auch unheimliche Sensationsweine, die aber lange Zeit brauchen und einen anderen Stil haben. Der Sohn macht es deutlich reduktiver, deutlich burgundischer. In manchen Jahren habe ich auch schon gehört, dass er selbst gesagt hat, ein bisschen zu krass manchmal. Zum Beispiel 17 war das, das habe ich selbst im Keller liegen. Die alten Reben von ihm, Chardonnay, das war schon krass reduktiv, also dem hast du so viel Luft gegeben und die Reduktion ist einfach gar nicht verschwunden und war sehr penetrant. Mhm. Was ich auch eine gewisse Zeit lang sehr geliebt habe an Wein. Allerdings jetzt auch, wenn es ein bisschen weniger reduktiv ist, ist es auch in Ordnung. Es ist das Weingut Bernhard Huber.
Okay, cool. Also ich hätte ganz ehrlich, hättest du das jetzt mit der wärmsten Region in einer generell kühlen Weinballland nicht gesagt? Ich wäre niemals, glaube ich, auf Baden gekommen. Also ich hätte schon Deutschlandstil, aber nicht Baden gesagt.
Ja, es ist, kann ich vollkommen verstehen, vor allem weil Baden schon extrem heiß ist, gerade auch um den Kaiserstuhl. Malterdinger 2020, weiß.
Okay.
Definitiv Chardonnay und ein kleiner Anteil Weißburgunder, ich bin mir sehr sicher, ich war vorher nur ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. In Baden tut sich in den letzten 10 Jahren eigentlich schon, auch schon davor, aber es tut sich sehr viel, auch generell vom Stilumbruch. Ich war vor langer Zeit das letzte Mal im Schwarzen Adler essen, bei der Familie Keller. Mhm. Haben wir auch außer Burgund und Bordeaux ein bisschen was von ihnen getrunken. Und je jünger die Weine werden, also mittlerweile ist ja eigentlich der Friedrich heißt er, glaube ich, der Sohn, Keller führend quasi. Und also es wird deutlich schlanker und reduktiver. Und wir reden jetzt nicht über Weine ohne Struktur oder ohne Druck, aber einfach Weine, die ein bisschen mehr Balance haben, ein bisschen mehr die Säure rauskommt, dieses Salzige rauskommt, diese Mineralität, die halt, wenn es jetzt mal Deutschland und Österreich nimmst, früher im Gegensatz zu heute jetzt, waren die Weinstile doch, entweder waren die Chardonnays sehr dünn und sehr ausdruckslos oder sie waren total überlagert vom Holz, sage ich mal. Mhm. Und man wollte mit viel Holz irgendwie ein Zeichen von Qualität setzen. Und ja, mittlerweile in Blind Tastings, also gegen die großen Burgunder, gibt es schon viele, viele deutsche Kollegen, die mit dem Ganzen mithalten können oder auch in Blindverkostung schon deutlich bei uns gewonnen haben. Und
absolut, ja.
Das ich schätze, also es ist ja, qualitativ extrem gut wird. Sicherlich auch ein wichtiger Aspekt der Klimawandel. Ich meine, vor 20, 30 Jahren hat man eher noch geschaut, wie kriegt man die Trauben reif, und jetzt schaut man, wie behalte ich mir die Säure in den Trauben. Und ich meine, da es Burgund eh schon wärmer ist als Deutschland im Schnitt, kommt ein bisschen mehr Wärme sicherlich den Deutschen besser zugute als den Burgundern, die dann mit dem Alkohol zu kämpfen haben.
Ja, absolut. Aber ich muss echt sagen, also Chapeau, echt Und da Chapeau ans Weingut, muss man ehrlich sagen. Also echt top ja. Chardonnay, also top Burgunder in dem Fall. Oder keine Ahnung, wie man es halt sagen mag, aber gesagt, top Weißwein. Ja. Und gebe ich dir zu 100% recht, da kann man schon Vergleiche in andere Regionen ziehen, vor allem von der Stilistik her. Finde ich spannend, weil ich muss ehrlich sagen, das Thema Baden hat mich letzten Winter relativ viel begleitet, aber da war das Thema Chardonnay gar nicht so das Thema, muss ich ehrlich sagen. Deswegen hat mich das jetzt gerade ziemlich überrascht, weil ich finde es richtig, richtig gut. Du siehst, mein Glas ist ja schon leer. nein, bitte, das passt. Wir müssen den Roten anhauen. Danke, das passt. Da kennt man einen kleinen Sommelier, also da gibt es kein leeres Glas. Na, echt, finde ich mega.
Ja, es ist mega schade. Und du, wir reden über einen Einstieg und das, da. um vielleicht wieder ja, die Brücke zum Fine Wine zu schlagen. Da reden wir halt auch wieder über Diskussionspunkte.
Boah, jetzt kommt die Säure nochmal. Es ist jetzt im zweiten Glas.
Boah. Das ist super präzise. Also ja. Ich finde, ich mag den Einstieg hier schon riesig. Und da redest im Weinshop, kostet das jetzt, sage ich mal, in Wien unter 40 €. Cool. Bei den alten Reben bis dann, oder generell, also Chardonnay alte Reben bis dann deutlich drüber und bei den großen Gewächse, Bienenberg und Co., das ist halt dann exorbitant, gerade auf dem Sekundärmarkt. Also das, da ist dann auch die Frage, wo sehe ich den qualitativen Sprung, dass ich jetzt statt zum Malterdinger Weiß zum Bienenberg greife, zum Beispiel.
Okay.
Dass ich unter 100 € natürlich definitiv nicht bekommen am Sekundärmarkt. Wir sprechen natürlich über einen Qualitätsunterschied, das ist, also verstehe mich da nicht falsch, das ist ganz klar bewusst, aber wo greife ich dann zum günstigeren Wein, der auch schon ein bisschen diese Richtung hat, diese Stilistik, die ich mag, anstatt zum teureren Wein zu greifen. Und weil halt beim Fine Wine diese Preisunterschiede so immens sind, die sicherlich auch dem Sekundärmarkt geschuldet sind, wo es halt einfach, ja, wo du ab Hof lächerliche Preise zahlst, also wo die Winzer eigentlich viel mehr kriegen müssten, aber der Sekundärmarktpreis ist das 10 oder gar 20 oder sogar 30-fache. Also das wirklich jetzt, sage ich mal, keine Märchengeschichten sind, sondern das einfach wahr ist. Das, ja. das ist ein akutes. Ist es ein Problem? Ich weiß nicht. Also ich stelle mir die Frage als oft selbst, der Winzer hat sicherlich einen harten Job, gerade wenn es auch in die Lese geht. Da müssen die ordentlich dran glauben, sage ich mal. Und sind auch viel von der Natur abhängig. Und der Winzer soll auch sein Geld bezahlt bekommen und seine Arbeit bezahlt bekommen. Allerdings gerade bei diesen kleinen, absoluten Star-Winzern, die dann über Händler vertrieben werden, bleibt ja extrem viel Geld beim Händler hängen. Wobei hier auch wiederum ich mit diversen Händlern gesprochen habe und manche Händler sehen den Preis am Markt und wollen ja mit aller Kraft und aller Gewalt nur den höchsten Preis erzielen. Es gibt andere Händler, die sagen irgendwo noch, ich krieg eh meine Marge und wem verkaufe ich ihn, weil ich will nicht zu teuer verkaufen und auch in meinen Augen soll der Wein getrunken werden, so wie es der Winzer möchte, so wie es auch der Sommelier am Ende vom Tag möchte, wenn wirklich alle in dieser Kette ein Weinherz haben, sage ich mal, und dass der Gast happy ist. Also,
ja.
Weißt du, wie ich meine? Jeder soll sein Stück vom Kuchen abkriegen, vor allem der Winzer, der das Produkt macht. Aber dieser Sekundärmarkteinfluss ist brutal.
Das stimmt, absolut. Die Frage ist ob es ein Problem ist oder nicht. Die Frage ist, wie extrem der Unterschied zum Erstverkauf bis zum Sekundärmarkt halt eben ist. Ich meine, wenn man uns da zum Beispiel jetzt der Jura oder irgendwas anschaut, da war es natürlich damals extrem, ne? Lächerliche Preise vom Winzer ab Hof und dann, ja, Sekundärmarkt explodiert. Mhm. Und da gibt es noch ganz viele andere Gebiete, wo es gerade so ist oder wo es schon mal so war. Aber die Frage ist halt wirklich, kann man es unterbinden überhaupt? Also es gibt schon irgendwie, glaube ich, so Versuche, mit, dass du irgendwie sagst, du kannst tracken, wo die Flasche wo hingegangen ist und dass du irgendwie, ja, das irgendwie so ein bisschen kontrollierst. Wobei die Frage ist, wie viel der Händler einfach vor dem Ganzen eben dem Weingut eigentlich bringt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die Frage ist wirklich, wird das Weingut zum Beispiel jetzt, wer, sagen wir mal, irgendein Weingut aus Jura, wäre das dann überhaupt überall in der ganzen Welt auf den Weinkarten und gäbe es dann überhaupt einen Sekundärmarkt, wenn es den Händler nicht geben wird? Ich meine, ich bin jetzt selber kein Weinhändler, also ich will da gar keinen irgendwie pushen, aber
ja,
ich habe keine Ahnung, es ist ein schwieriges Thema.
Ja, aber wichtiger Faktor sicherlich. Ich glaube nämlich auch, dass die, nehmen wir mal das Burgund. Ich muss peinlicherweise zugeben, ich war leider noch nie in Burgund. Mir 2020 hatte ich eine ganz große Reise geplant gehabt in unserer Sommerpause. Wir haben super coole Termine gehabt. Damals noch mit meinem Restaurantleiter, mit meinem Vorgänger und sicherlich auch einer meiner wichtigsten Mentoren. Und das wäre eine mega coole Geschichte gewesen. Unserem damaligen Sommelier noch, also eigentlich wären es drei Pärchen gewesen. Ja, am Ende vom Tag kam 2020 und Covid kam auch nach Europa und somit hat sich das kurz vorm Urlaub oder ein paar Monate vorm Urlaub, wenn ich es recht im Kopf habe, war das alles dann wieder hinfällig leider. Ja, seitdem dann war Covid immer wieder präsent und jetzt in den letzten Jahren auch Arbeit und Co. und von dem her habe ich es leider nie geschafft, aber wenn man sich die Region mal anschaut oder mit Sommelier-Kollegen redet oder wenn man weiß, wie es in dieser Region ausschaut, dann ist es ja eigentlich eine sehr arme und bäuerliche Region. Ich habe das gerade erst wieder aus dem Mund von einem sehr geschätzten Kollegen gehört, der auch gesagt hat, du gehst da einmal raus und in deinem Restaurant verkaufst die Weine auf der Weinkarte um Tausende von Euro, teilweise fünfstellige Beträge, 15, 20.000 und dann steigst du aus und dann sind da fünf Bauernhäuschen vor dir, Weinreben und du denkst da, wo ist eigentlich das ganze Geld? Und die haben einerseits ihre Felder, ihre Flächen, die es bewirtschaften müssen, ihre Rebflächen. Sie müssen sich auf ihren Wein konzentrieren. Sie haben natürlich sicherlich auch eine große Menge. Sie haben ihr eigenes Leben. Wäre das Weingut, das kleine Weingut aus irgendwo aus Hintertupfingen oder keine Ahnung wo, wäre das in New York, in der City, sage ich mal, oder in London, die auch einfach gastronomisch ein Ballungszentrum sind, wäre das in solchen Städten in den größten Häusern vertreten? Haben die besten Sommeliers der Welt die Zeit, so viel rumzukommen, dass wirklich so viel entdeckt werden würde? Also ich glaube auch, dass die Händler ein super wichtiger Aspekt sind in der Verteilung von Fine Wine. Also das vorher sollte auch gar nicht irgendwie gegen die Händler sein oder die haben einen super wichtigen Job, eine super wichtige Rolle in dieser ganzen Kette.
Aber die Verteilung ist halt schwierig.
Die Verteilung ist schwierig und ich glaube, dass es da viele gibt, denen das schwer fällt und man merkt es ihnen an, wenn man mit ihnen redet. Es gibt auch viele da sicherlich von einer anderen Sorte, das gibt's aber in jeder Branche, denke ich mal. Also es gibt beides, aber die haben auch keinen einfachen Job, weil wem geben sie's? Also für einen Freund kaufe ich aus dem Burgund jedes Jahr eine Großbestellung. Bei einem deutschen Händler, da geht's auch um die Zuteilung, wenn wir drüber reden, sage ich auch, naja, wir nehmen auch gern noch das dazu und wir kaufen davon auch ein bisschen was. Wie viel Flaschen gehen jetzt von Meursault Perrier? Und dann heißt es auch, ja, wie viel Flaschen wollt ihr denn? Ja, würden wir 6 Flaschen kriegen. Dann wird erstmal hin und her gelacht, weil 6 Flaschen sind zu viel. Sag ich, ja, wenn es halt kein Perrier gibt, kein Meursault, dann sind wir auch noch nach dem Geschäft, sage ich mal, fein miteinander. Dann heißt es, na, ihr könnt ja was haben, aber 6 Flaschen sind zu viel. Also man merkt einfach in der Diskussion, man hat eine gute Bindung zueinander, ein gutes Verhältnis, aber er hat auch noch andere Kunden außer uns. Und also auch der Händler ist sicherlich in keiner einfachen Lage.
Ja, ich glaube, dass das ein Thema glaube ich, 5 Podcast-Folgen werden. das Thema Angebot-Nachfrage, Händler und wo kriegt man es und wie viel kriegt man davon und limitiert und 2 Flaschen oder 1 Flasche davon oder kriegt man gar nichts mehr. Ja, komplett schwierig. Aber zum Thema Feinwein, uns läuft die Zeit ja schon fast schon weg. Wir haben uns, also ich sehe gerade, wir könnten, glaube ich, stundenlang über manche Themen sprechen. Aber es gibt zum Schluss noch 3 Fragen und die dürfen auch nicht zu kurz kommen. Und ich hätte einfach mal vorgeschlagen, ich schenke dir den Wein, den ich noch mitgebracht habe,
sehr gerne, ein. Ja.
Und wir philosophieren einfach die 3 Fragen nochmal kurz durch während dem Wein. Super. Genau, also während du verkostest, die erste Probeschluckfrage ist immer, wenn du dir eine Rebsorte so zusammenbasteln, ausdenken könntest, die es noch nicht gibt, wie wird die aussehen, wie wird die schmecken? Oder gibt es das überhaupt? Oder bist du zufrieden mit den Rebsorten, die es so gerade so gibt?
Also ich glaube, ich bin zufrieden mit den Rebsorten, die es gerade gibt. Es gibt auch immer viel Neues wieder, aber ich bin da doch sehr klassisch und traditionell. Mhm. Bin sicherlich auch bei meinem persönlichen Geschmack bei Riesling, Pinot und Chardonnay.
Okay.
Ich glaube, ich wollte mir eigentlich gar keine Rebsorte zusammenbasteln, weil ich wirklich happy bin. Höchstens, wie würde die perfekte Rebsorte aussehen? Ja, vielleicht eine Rebsorte wie Pinot Noir, die keine Diva ist und die keine Zicke im Weingarten ist. Und also zumindest, wenn man mit Winzern redet und sich das Thema anschaut und sich da einliest, Pinot Noir ist nicht die einfachste Sorte. Es können grenzgeniale Weine sein, so vielschichtig, aber bis der Wein so grenzgenial ist, ist es ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit. Sicherlich schwieriger zu handeln als andere Rebsorten. Also wenn man die Komplikationen im Handling wegnehmen könnte, wäre Pinot Noir sicherlich perfekt.
Ja, das stimmt. Also du denkst das Sommelier natürlich an die Weingüter, so wie es ausschaut. Ja, cool. Na, da bin ich total bei deiner Seite. Ich bin natürlich auch immer interessiert, was tut sich da gerade rebsortentechnisch. Man kann ja einzelne Rebsorten vielleicht sogar noch irgendwie was mit verschiedenen Klone und Weiterentwicklungen, Hybride da irgendwie schauen, dass manche Sachen sogar noch optimiert werden. Keine Ahnung. Deswegen, wie gesagt, gibt es ja die Frage, was denkst du, wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus, jetzt vielleicht sogar auf das Thema bezogen, Thema Fine Wine? Man sieht ja doch die letzten Jahre so einen Rückgang im Markt, immer Fine Wine.
Ja.
Was denkst du, wird dann in Zukunft sein mit dem Thema Fine Wine? Gibt es überhaupt noch? Wahrscheinlich schon, aber wie?
Ich glaube schon. Ich glaube, es wird sich immer mal wieder verändern. Es gibt sicherlich diverse verschiedene Zyklen im Laufe der Zeit, aber ich glaube, das Thema Fine Wine wird sicherlich immer bestehen bleiben. Vielleicht wird das Klientel dünner. Also man merkt ja auch, dass die Leute über eine Zeit lang die letzten Jahre teilweise auch mal weniger, aber besser getrunken haben. Oder besser und teurer, was jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt zwingend zusammenhängt, haben wir, glaube ich, klargestellt in dem vergangenen Gespräch jetzt. Aber der Fine Wine Markt zeigt auch schon ein bisschen jetzt in den vergangenen Monaten, dass er nicht mehr so sicher ist, sage ich mal. Also davor ging es immer weiter hinaus, die Preise höher hinaus. Und jetzt merkt man, dass sich ein bisschen die Weinkarten in Bereichen Burgund, Champagne, Bordeaux selbst ausdünnen. Also das merkt man auch bei uns. Auch unsere Karte wird wesentlich kleiner in diesem Segment. Muss nur aufpassen, was man natürlich alles sagen darf und was nicht.
Ja,
aber ich sag mal, was ich sicherlich guten Gewissens sagen kann, dass manche Preise einfach so hoch gehen und man hat ja die Statistik, wie oft wird ein Wein verkauft und in den letzten Jahren hat sich der Preis meinetwegen um 20% erhöht, EK und dann auf der Karte weitergegeben und die Bestellung, wie oft ging der Wein einmal und vor 5 Jahren wurde er jeden Monat einmal bestellt. Also das ist, wo wir dann auch einfach ausdünnen sicherlich und ich glaube, dass dass die Preise für vielleicht in der Allgemeinheit sich ein bisschen verringern wieder, aber es wird immer noch diese exorbitanten Verkaufsschlager geben und diese, ja, one of a hundred wines before you die oder sowas, ja, gibt's ja, ja etliche Listen und Weine in der Sommelerie oder im in der Weinszene. Und ja, ich glaube, die Preise werden zurückgehen in Zukunft. Das merkt man auch, also in Bordeaux beispielsweise, die Exportpreise sind runtergegangen. Leo Villas-Cars, ich glaube 20-25% sowas um den Dreh jetzt. Ja. Und ja, aber der Feinweinmarkt bleibt, glaube ich, bestehen. Aber ich glaube, den Peak, wenn wir die ganze Zeit über den Feinweinmarkt reden und über die Preise, ich glaube, den Peak hat's erreicht und ist gerade schon ein bisschen am, es steht nicht mehr ganz so sicher, glaube ich, in Bezug auf den Preis. Was auch schön ist, weil auch für uns ist es wieder schwierig. Also wenn mir ein Gast sagt, ich würde gerne richtig geilen, leibernden Burgunder trinken um 200 Euro. Vor 3 Jahren habe ich da in 5 Sekunden 10 Weine runterkaut, wo ich nicht wüsste, welchen von den 10 nicht trinken wollen würde. Jetzt wird's dünner.
Schwieriger, ja. Ja. Wobei man ja dazu sagen muss, dass das beim dem Segment Fine Wine ja doch nur ein gewisser Prozentteil im Restaurant wirklich getrunken wird. Also ich traue mich ja schon sagen, beim Fine Wine, boah, keine Ahnung, da jetzt irgendwie eine Zahl rauszumachen, aber ich glaube über 90% sicher, dass irgendwie privat irgendwo liegt im Weinkeller, vielleicht sogar teilweise gar nicht getrunken wird, sondern irgendwie zum Investieren in einer Sechserkiste irgendwo liegt. Und ich glaube, dass das wird's immer geben. Vielleicht gibt's Leute, die den wirklich trinken, dann einfach weniger, aber ich glaube, so Investment und so, ich meine, ist wieder ein schwieriges Thema, wo man wieder eine ganze Folge drüber machen könnte. Aber ich glaube, das Thema Feinwein wird es immer geben, halt nur, wie ist die Frage. Ja. Was sagst du denn zum Wein übrigens, genau?
Taugt man zunächst mal. Also das ist finde ich, immer eine Frage, die oft außer Acht gelassen wird.
Ob schmeckt, ja.
Egal, ob ich es gut finde oder nicht von der Qualität, ob ich es auch gut finde vom Geschmack. Ich finde den Wein cool. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir uns da auch in einem hohen Qualitätssegment bewegen. Wenn man sich's anschaut, also für die, die es jetzt nicht sehen, es hat doch schon eine deutliche Randaufhellung, also wird so leicht ziegelfarben, zart bräunlich Richtung Rand, hat aber an für sich eigentlich einen recht dichten Kern, also es wird erst außen, nach außen hin heller, also so richtig drastisch heller. Deswegen glaube ich, dass es davon, auch wenn man reinriecht und wenn man es probiert, reden wir von einer gewissen Reife. Was finde ich auch wieder ein super interessantes Thema ist, weil manche Sommeliers reden über einen Wein und dann, ja, der Wein ist schon reif, und dann reden sie über 2018, 2019. Andere reden bei 2010 über reif, die nächsten bei 2005 oder 2000. Also es ist
total schwierig.
Auch wieder super schwierig. Und auch wieder sicherlich, wo man arbeitet, weil ich glaube, für mich ist Reife sehr weit hinten angestellt bei den Jahrgängen. Also ich rede auch eher so 2010 oder älter dann von reif und nicht bei 15. Obwohl es auch schon wieder bald 10 Jahre sind. Weißt, wie ich meine?
Ja. Ja, super und persönliche Präferenz auch nochmal. Wann ist für dich der Wein persönlich? Welche Aromatik magst du gern? Magst du das Konzentrierte gern? Also die gereiften, getrockneten Früchte. Magst du es lieber frisch? Ich bin schon ein Freund teilweise von frischeren Weinen, aber ich finde es ganz cool. Vor allem jetzt bei diesem Weinstil. So gereifter zum Trinken ist ja schon, gereifter zumindest, schon auch spannend.
Definitiv. Und der Wein hat auch Druck. Also man merkt trotz der Reife, trotz dass es auch schon diese erdigen Anklänge kriegt, wo man merkt, das ist jetzt nicht das Jüngste. Merkst du trotzdem, dass es, glaube ich, aus einer warmen Region ist, könnte auch aus dem wärmeren Land sein. Ich glaube, von der Struktur würde ich es definitiv nicht in die neue Welt geben, auch nicht vom Gerbstoff, weil es wenig dieses Extraktsüße hat von der Wärme, wo wir wirklich jetzt über Hitze reden, über Napa Valley, Barossa und Chile und Co.
Ja, voll. Ja. Ich glaube, dass er die Farbe so ein bisschen mit, also ist schon gereift, sicherlich. Aber so ein bisschen täuscht, weil die finde die Rebsorte oder generell so der Stil von der Region relativ schon farblich schon sehr, sehr schnell ins Bräunliche oder in das gereiften Farben geht.
Wenn du das sagst, dann gibt es für mich eigentlich zwei Sachen, die ich in Betracht ziehen würde. Mhm. Zwei Länder, weil ich es erst kürzlich hatte. Einerseits, wo ich aber weniger bin als Land, wäre Frankreich in der Rhone, wenn du in die südliche Rhone gehst, wenn du eher auf Grenache-lastige Weine gehst, was ja auch recht hell ist und was auch je nach Stil bräunlich werden kann, sage ich mal, recht schnell, obwohl der Wein noch ganz frisch ist. Mhm. Weil auch, also ich finde, allein vom Auge her würdest du den Wein deutlich älter machen, als wenn du ihn dann riechst und schmeckst.
Ja, genau.
Und das Zweite wäre, wenn du das so sagst, was natürlich schnell die Farbe ändert, Nebbiolo geht schnell in das Bräunliche und es hat auch viel Gerbstoff. Ich glaube aber, dass Nebbiolo noch höher vom Gerbstoff wäre und höher von der Säure.
Genau.
Und ich wäre trotzdem aber im Land Italien als zweites gewesen und wäre eher Richtung weiter ins Süden.
Mhm.
Und ungefähr Mitte, sagen wir mal, wenn wir Richtung Toskana gehen und wenn wir Richtung Rebsorte Sangiovese gehen.
Mhm.
Das finde ich auch, sage ich mal, auch einfach die Farbe recht leicht ändern kann. Es hat so ein bisschen was, dieses Kräutrige, es hat Gerbstoff, es hat Säure, es hat aber auch dieses Kirschige. Wo ich es letzten Endes, ich hätte es auf einen Sangiovese getippt. Region Brunello, also Brunello di Montalcino, ein bisschen älter, aber nicht zu alt auch. Jetzt bin ich ganz nervös, weil es halt sagst, es kriegt mal schneller bräunliche Farbe.
Es ist schon gereift, aber ich finde für das, wie es ausschaut, so gereift ist jetzt, glaube ich, nach dem, wie es ausschaut, jetzt nicht unbedingt, finde ich.
Also sagen wir mal so, ich würde mal letzten Endes festlegen, dass wir da Auflösung kriegen, dass wir nicht die Hörer so lange und so einen heißen Brei rumreden hören lassen.
So ungefähre Zeitspanne, was sagst du?
Ungefähr, man kann es, ich würde es zwischen 10 und 15 einordnen, aber ich finde es immer so schwierig, wenn man das so, mich nervt immer, wenn sie die Leute nicht festlegen wollen.
Ja.
Weil falsch sein ist ja nicht immer was Schlimmes.
Ja.
Man kann es ja beim nächsten Mal besser machen. Deswegen bin ich schon ein Fan, mich letztendlich festzulegen. Also ich glaube, Brunello di Montalcino, DOCG 2011.
Okay, fast genagelt. Es ist Brunello di Montalcino 2010.
Oh.
Ja, und es ist Castel Giocondo von Frescobaldi.
Cool.
Genau. Habe ich nämlich gestern erst von einem Freund bekommen, der zu Besuch war und da man dachte, hey, das wäre eigentlich schon ganz cool, weil erstens, ich liebe ja Toskana, trinke zwar leider viel zu selten mittlerweile, aber das war so der Einstieg, aber ich glaube, mit der Toskana habe ich eigentlich gestartet, so die ganze Weinreise vor Frankreich noch vor die ganzen anderen bekannten Weinländer, aber finde die Toskana eigentlich ziemlich spannend.
Ja, definitiv.
Finde ich auch preislich total unterschätzt manchmal. Und also ich glaube, den Castel Giocondo, keine Ahnung, was der so im Restaurant kosten kann. Ich meine, definitiv nicht auf der günstigen Seite, aber ich glaube, wenn du es vergleichst mit anderen Regionen, kann man bei der Toskana bei manchen Weingütern wirklich noch von Preis-Leistung wirklich schon noch sprechen.
Definitiv.
Ja. Man kommt natürlich wieder darauf an, was für Weingut, aber ich glaube, dass, also ich bin ein großer Castel Giocondo-Fan, deswegen.
Super, also super cooler Wein, super schön. Gefällt mir sehr gut. Danke dafür.
Ja, ich sag danke. Ich würde ihn tatsächlich aber gerade, also cooles Trinkfenster, muss ich ehrlich sagen.
Ich finde es auch, also ich finde den Wein jetzt richtig geil.
Genau.
Und ich glaube, dass er jetzt richtig Spaß macht. Ich würde ihn auch im Restaurant nicht irgendwie dekantieren oder belüften.
Nein.
Was auch bei Fine Wine leider viel zu oft gemacht wird. Also auch noch in manchen Köpfen von Gästen drin ist, dass sie sagen, ja, ich will den Wein dekantiert haben. Und wir reden über 1970
Will ein schönes Service haben.
Latour, ja, ja. Es schaut ja schön aus. Das Problem ist, wenn ich den belüfte und nach dem Belüften ist er mal, tut er mal quasi kippen und, und ist halt hin, weil er einfach zu viel Luft gekriegt hat. Schwierig. Also machen eigentlich viele Leute oft leider bei viel zu alten Weinen. Also in jungen Weinen wird viel zu selten Luft gegeben, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Ich habe als Anekdote dazu, wie man jetzt mit dem Team unser, wir machen immer so Sommer- und Weihnachtsfeier. Sommerfeier hat sich jetzt ein bisschen verzogen. Vom Urlaub war viel los und dann waren wir nach dem Klettern beim Pichelmeier zum Härtner. Mhm. Und er arbeitet ein bisschen mit Wine and Time zusammen. Und dann haben wir noch so als kleines Highlight für alle, war das ganze Team, ich meine, ist kein großes Jahr, ist ein bisschen grün am Gaumen und ist sicherlich ein Jahr, das ich mir im Normalfall, wenn der Preis nicht attraktiv ist, nie bestellen würde, haben wir auch 87er Talbot gehabt. Und dann war ich fand ich es mega cool vom Sommelier dort, also wirklich auch Hut ab und Chapeau, habe ich auch schon so empfohlen, wird aber oftmals abgelehnt. Wein frisch probiert, natürlich, jeder wird zum großen Rotweinglas gehen, ja, Hauptsache groß, so groß wie möglich. Und er hat gesagt, ja, der Wein, wir finden ihn. Da habe ich gesagt, ja, jetzt cool, aber bitte nicht karaffieren. Und er, na, hätte ich auch nicht gesagt. Und wenn ich Ihnen was empfehlen darf, ich würde bei den schmalen Weißweingläsern bleiben. Da habe ich gesagt, voll cool, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Weil da drin, der Wein war super geil zum Trinken, war in einem richtigen Trinkfenster, war gerade für jeden Glas, ist sich super ausgegangen.
Ja.
Aber hätte ich den Wein jetzt eine Stunde geöffnet gehabt oder großes Glas oder karaffiert, dann wäre der Wein schneller gekippt als alles andere.
Ja, sieht man leider viel zu selten. Wollte ich auch noch ansprechen, aber ich glaube, das ist dann wieder eine eigene Folge. Vielleicht das nächste Mal Thema Unterschiedlichkeit in Service von verschiedenen Weinkategorien. Aber zum Abschluss, wie gesagt, dass wir nicht zu lang werden, hast du noch eine Frage vielleicht mitgebracht zum Abschluss?
Ja, vielleicht zwei Fragen, wenn ich darf.
Okay, ja.
Einerseits hätte mich interessiert, wann war der Moment oder was war für dich, gab es so einen Erleuchtungsmoment oder gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, ich habe jetzt Bock auf einen Podcast oder wie kamst du ganz genau dazu? Ich habe mir schon ein paar Folgen im Vorhinein angehört. Allerdings muss ich auch gestehen, ich habe noch nicht alle Folgen gehört, aber ich bin dran.
Beim Nachhausefahren dann.
Genau. Und mich hätte interessiert, wie du dazu gekommen bist und was dir wichtig ist für deinen Gast. Also ab wann sagst du, dich würde ich gerne einladen?
Okay, ja, coole Frage. Ja. Wie bin ich dazu gekommen? Wirst du wahrscheinlich als Sommelier auch kennen, dass du ganz viele coole Gespräche hast mit Kollegen, mit Winzern, mit Händlern, mit Gästen, einfach mit Weininteressierte. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist so schade, dass die ganzen Gespräche, die was ich gehabt habe, da hätte ich mir am liebsten gewünscht, dass sie irgendwo aufgezeichnet werden würden und dann die ganzen jungen Sommeliers vielleicht mitbekommen, weil da muss ich ehrlich sagen, ich habe zwar etliche Ausbildungen gemacht, aber das meiste habe ich gelernt durch Diskutieren mit Kollegen, mit Verkosten mit Kollegen. Oder irgendwie zuhören mal und das habe ich und deswegen ist eigentlich so der Podcast so ein bisschen entstanden, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass die ganzen Gespräche, die ich ja sowieso schon mit Kollegen oder mit Winzer oder was führe, nicht einfach untergehen, sondern dass die jungen Sommeliers ein bisschen eine Plattform haben, wo sie nicht nur irgendwie Wissen irgendwie so reinballern, so mit Büchern und mit Zeitschriften und mit Websites, sondern wirklich so unterschwellig durch Gespräche über Fine Wine in dem Fall einfach so ein bisschen Meinungen bilden können selber, also so Meinungsbildung. Und das finde ich einfach ganz wichtig, dass das noch mehr gibt. Also nicht so ist es und nur so geht's, so klassisch Wissen vermitteln, sondern Meinungsbildung. So, du hast vielleicht die Meinung, ich habe vielleicht die Meinung. Es ist oft ganz so, dass zwei unterschiedliche Meinungen sogar gegenüber sind im Podcast und dann irgendwie über Thema diskutiert wird. Und das finde ich einfach wichtig, weil man kann nicht immer die gleiche Meinung haben. du hast vielleicht in einem anderen Restaurant gearbeitet wie ich, du hast vielleicht andere Gäste gehabt, du hast vielleicht anderen Geschmack, was Wein angeht. Und das finde ich einfach total wichtig. Und zur zweiten Frage, was für Gäste für mich interessant sind. Ich glaube, generell so einfach alles abzubilden, also jetzt nicht irgendwie nur Top-Sommeliers oder wenn wir jetzt rein beim Thema Sommeliers und weininteressierten Weinfreaks bleiben, dann kann es zum Beispiel auch gerne mal ein Jungsommelier sein.
Ja.
Haben wir auch schon gehabt, weil, also die Folge, die am interessantesten war für mich persönlich und die am besten sogar angekommen ist, war nicht irgendwie ein Sommelier als Gast da, sondern es waren zwei Kumpels von mir, die nichts mit Wein zu tun haben, und haben das erste Mal Weine probiert und blind verkostet. Und das war so witzig, weil die ganzen Sommeliers gesagt haben, das hätte ich niemals geglaubt, dass das eine Sache ist, die sie denken, die vielleicht sogar im Restaurant irgendwie ein Thema wären.
Ja.
Und das ist einfach, glaube ich, interessanter zum Wissen, wie die Gäste ticken, weil ich glaube, dass wir oft denken, dass die Gäste genauso viel Ahnung oder irgendwie Interesse haben wie wir. Aber es ist ganz oft einfach eben nicht so, sondern die wollen einfach Genuss irgendwie jetzt da haben. Und keine Ahnung, es muss irgendwie, ja, in einer gewissen Art und Weise muss der Gast halt irgendwie für ein Thema stehen, so wie du jetzt für Fine Wine, ein anderer vielleicht sogar für, keine Ahnung, Natur, Natural Wine, der andere mag gern Supermarktwein oder keine Ahnung. Und ich glaube, wenn wer wirklich für ein Thema steht und brennt, dann ist er der perfekte Gast.
Cool.
Ja, würde ich so sagen.
Mega. Also mir taugt die Antwort oder beide Antworten, weil wie du sagst, als ich habe recht früh in der Ausbildung angefangen, mich ins Thema Wein einzulesen und habe damals von eben diesem ersten Restaurantleiter vom Sven empfohlen kriegt, den der Hugh Johnson zum Lesen. Ich finde die Antwort super cool, weil ich hätte mir als junger Sommelier manchmal echt auch, also ich habe erst gemerkt, man hat die Kurse gemacht und dann war es irgendwie so ein bisschen cool, jetzt glaubt man weiß alles und dann haben wir Gott sei Dank gute Chefsommeliers im Coburg gehabt und gute Restaurantleiter, die halt gesagt haben, so nach dem Motto, hey Burschen, wir wollen euch jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber es geht jetzt erst los. Hebt es jetzt nicht ab und glaubt, dass ihr alles wisst. Und ab dann hat man es mal auch kapiert, dass du hast jetzt so ein bisschen das Grundgerüst, aber jetzt geht es wirklich erst los, dich reinzufressen und dir auch deine Meinung zu bilden oder deine Meinung bilden zu können durch diese Diskussion, weil das Lesen alles schön und gut, aber dieses aktive Diskutieren.
Ja.
Ja, diese Offenheit, diese Meinung anderer hören und entweder unterschreiben oder in Frage zu stellen natürlich auch. Und dadurch vielleicht durch das, dass ich nicht mit der Meinung konform bin und das in Frage stelle und drüber nachdenke, vielleicht auch darauf zu kommen, dass meine Meinung vielleicht falsch war und ich vielleicht die Meinung vielleicht doch unterschreibe.
Ja, ja,
doch,
ja.
Gut, weißt du, wie ich meine? Also diese offene Diskussion ist wirklich das, wo einen mega weiterbringt, wo einen zum Nachdenken bringt, nicht das alleine Grübeln vom Buch. Das ist natürlich wichtig und hilft. Aber ja, deswegen hätte es mir, glaube ich, keine bessere Antwort geben können.
Cool, mega. Ich hätte mir keine bessere Folge vorstellen können, also mega. Danke fürs Kommen. Wir verkosten jetzt noch ein bisschen aber coole Produkte. Schauen wir mal, wie die Diskussion dahinter mit anderen Kollegen da jetzt da noch ist. Aber danke mal auf jeden Fall, Basti, fürs Kommen. Und ich muss auf jeden Fall wieder mal bei euch oder bei dir vorbeischauen.
Sehr gern. Bist jederzeit willkommen.
Cool. Und ja, wir da draußen hören uns dann nächste Woche wieder mit einem ganz neuen Thema. Und bis dahin dann Servus und Ciao.
Ciao, danke fürs Dasein dürfen.